zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit...
Hi, hier ist Anna.
Und mit Rosa, hallo.
Und Alessa ist auch wieder am Start, moin.
Yay!
Heute können wir sogar sagen, featuring Elbeen. Wir haben nämlich sozusagen jemanden virtuell zu Gast. Kann man das so sagen? Nee, das kann man nicht so sagen, das klingt doof. In Münster gibt es einen schönen Buchclub und den habe ich besucht und natürlich das Buch mitgebracht, was wir auch heute besprechen werden. Und die Musik kann jetzt auch erstmal aus. Warum läuft das noch heute? Ich bin ein bisschen verpeilt. Mal schauen, wie diese Folge läuft. Wir haben von unseren, von dem werten Buchclub ein paar Fragen gestellt bekommen, die wir hier in diese Folge reinnehmen. Und beim nächsten Mal ist auch die liebe Jenny vom Buchclub bei uns zu Gast. Das habe ich auch noch gar nicht gesagt.
Ich habe gesagt, oh, stimmt.
Überraschung. Dann zu viert. Und dann schauen wir mal, wie diese beiden Folgen mit dem Buchclub so laufen.
Ja, aufregend. Es ist nämlich nicht nur unsere erste Kollaboration von diesem Podcast, es ist auch unser zweijähriges Jubiläum.
Wir sind offiziell 2 Jahre alt.
Und das überschneidet sich wunderbar. Das heißt, wir feiern das mit einer riesengroßen, aufregenden Aktion, die wir hier gestartet haben. Ja, Alessa, was haben wir denn für ein Buch überhaupt bekommen? Erzähl doch mal.
Diesmal war ich dran, wieder das auszusuchen und ich habe mir den Debütroman von Fatima Das ausgesucht, die jüngste Tochter.
Und bevor wir gleich inhaltlich starten, wollen wir vielleicht noch einmal kurz was dazu anhören?
Macht euch bereit für Infos.
Net to know.
Ich heiße Fatima. Ich trage den Namen einer heiligen Figur des Islam. Ich trage einen Namen, den ich ehren muss. Der Debütroman, die jüngste Tochter, ist ein Buch voller innerer Konflikte. Denn Fatima Das ist hin und her gerissen in ihrem Leben. Aufgewachsen in einer algerischen Familie, aber als einzige geboren in Frankreich. Muslimin, aber homosexuell. Auf ihr Recht beharrend, sich als in Sünde leben zu beschreiben. Eine Frau, die sich am wohlsten in Männerklamotten fühlt. Der Roman ist eine autofiktionale Erzählung und Fatima ein Pseudonym, als auch gleichzeitig eine Kunstfigur. Somit ein Buch voller Widersprüche. Ihr sogartiger Schreibstil scheint zu überzeugen. 2021 wird Fatima der Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt verliehen. In Frankreich war die Veröffentlichung von dem Buch Die jüngste Tochter eine Sensation. Es verkaufte sich in kürzester Zeit zu Zehntausenden.
So viel zu Fatima erstmal.
Ja, wie schon gesagt, ein Buch voller Widersprüche und viel Chaos, finde ich. Also es wirkt für mich erstmal so geschrieben, vom Schreibstil her, recht so Stream of Thought mäßig. Also so, als wäre das so...
Einfach so runtergeschrieben, ne?
Ja. Genau, es ist so, als würde jemand sich hinsetzen und die eigenen Gedanken einfach aufschreiben. So wirkt es auf mich und ich finde, das passt total mit dieser chaotischen Darstellung von dem Leben, das die Fatima da beschreibt, also von dem eigenen Leben. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so schnell ein Buch für diesen Bücherpodcast durchgelesen habt. Ich glaube, ich habe einen Tag gebraucht. Also es ist sehr dünn.
Ja.
Und es war ratzfatz hatte ich das durch. Es war auf jeden Fall ein zeitschonendes Projekt.
Da muss ich auch erstmal gleich was ansprechen. Wenn man das in der echten, handhaften Version sozusagen kauft, hat das irgendwie 190 Seiten oder so und dann habe ich mir das für ein E-Book-Reader geholt und das hat einfach nur 80 und auf Seite 60 fängt halt schon an, so ja, hier die Literaturverweis und Danksagung hast du nicht gesehen und habe ich mir gedacht, ist das kürzt für die E-Book-Version? Also das ist ja so verdammt viel kürzer, kann das sein?
Also ich habe es auch nicht auf dem Kindle gelesen, sondern auf dem iPad und da hatte das auch 195. Ja, irgendwie so.
Ja. Also ganz normal. Ich weiß es nicht.
Du hast nur die Hälfte gelesen.
Ich habe einfach nur die Hälfte gelesen.
Oh man.
Ja, ich hatte dann beim Buchclub hatte das halt eine als echte Version dabei und ich war so ganz fasziniert. So, hä, warum ist deins im Vergleich zu diesen, also 80 Seiten stelle ich mir einfach viel dünner vor, als was sie dann in der Hand hatte und ich war total verwirrt.
Aber das Layout war das gleiche, oder?
Ja, weil das war das gleiche.
Das
ja.
Fand ich nämlich also so auf den ersten Blick an diesem Buch erstmal voll besonders, dass man gar nicht so diesen Blocksatz hat, den man normalerweise hat, sondern es ist natürlich, also es sind wie Gedanken geschrieben, viele Hauptsätze, aber es ist auch wie Gedanken gesetzt, so immer schön in so kleine Blöcke, die dann immer mit so schön Absätze dazwischen sind.
Und aber auch linksbündig, ne? Sonst ist es immer so Blocksatz in Büchern und es ist linksbündig und dann dazwischen zwischen den einzelnen Gedanken manchmal so kleine Striche.
Ja, aufregend auf jeden Fall. Aber, also ich meine, das Kindle ist ja winzig klein. Man sollte meinen, da wären mehr Seiten drin. Falls gleich Lücken aufkommen vom inhaltlichen Wissen, wissen wir, dass du da auf jeden Fall über den Tisch gezogen wurdest und irgendwie nur die halbe Version bekommen hast.
Okay.
Sorry. Aber dafür sind wir ja da. Wir haben auf jeden Fall das volle Wissen, ne?
Ja. Aber ich glaube, ich droppe einfach schon mal die erste Frage aus dem Buchclub, weil ich denke, die passt hier ganz gut.
Zu welcher Buchgattung würdet ihr dieses Buch einordnen?
Oh, ja, gleich so was Schwieriges.
Geht's auch schwerer? Ich habe nämlich irgendwie witzigerweise an ein Essay gedacht. Also es ist keine Biografie für mich, weil dafür ist es einfach so zu erzählerisch und auch zu, hat eine gewisse Kunstform in sich drin. Und deswegen würde ich sagen Essay.
Ja, ich finde, also ich verbinde mit Essay immer was, was so auch so einen sehr stringenten Aufbau hat. Und ich finde, dieses Buch hat sich für mich vor allem daraus ausgezeichnet, dass es eben keinen stringenten Aufbau hat. Ich finde, ich würde es wahrscheinlich so als sowas wie autobiografische Fiktion oder so bezeichnen, ohne da jetzt wirklich was zu nehmen, was so einen Stempel aufdrückt, weil ich habe das Gefühl, so die Art und Weise, wie da die Sachen verarbeitet werden, auch einfach rein äußerlich, rein strukturell, das passt jetzt irgendwie nicht. Ich würde es vielleicht zum Teil sogar in ein Gedicht ordnen, um ehrlich zu sein.
Ja, ich finde es auch, also ich finde es nicht essayistisch, weil dafür fehlt mir so ein bisschen diese klare Pointe, die in einem Essay quasi herausgearbeitet werden soll. Also ein Essay hat ja eine Aussage, die irgendwie vermittelt werden soll und hat irgendwie eine bestimmte Struktur, wie du eben schon gesagt hast, die ja quasi irgendwie dann das aufmacht, diese Argumentation. Und das fehlt mir hier, als dass ich es irgendwie essayistisch einordnen würde. Ich finde, es hat kein richtiges Genre und das macht es, glaube ich, das passt, finde ich, vom Stil auch zum Inhalt. Also, dass es eben keine klare Einordnung gibt. Weil, wie wir eben schon gehört haben, ist dieses Buch ja so ein Widerspruch in sich. Also, dieses Buch an sich ist gefüllt von Widersprüchen, aber eben auch von der Form so nicht einzuordnen. Und nicht, hat nicht klare Kategorien, sondern eben mehrere Facetten.
Aber ist es eher Lyrik oder Prosa für euch? Was ist da so das Gefühl?
Also, es war für mich mehr Prosa.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ich erkenne auch diesen lyrischen Anteil, also vor allem dieses Wiederkehrende, was so ein bisschen was Versartiges hatte, auch die Struktur, dass es halt immer in so kleine Blöcke und so. Also ich fand, es hat auf jeden Fall da irgendwie so ein bisschen dran erinnert. Aber versteht ihr mein Argument, was ich meine? Dass es halt die Struktur auch ein bisschen den Inhalt widerspiegelt, dass es eben nicht einzuordnen ist, so wie Fatima sich eben auch nicht einordnen lässt.
Stimmt, ja, jetzt ja. Kann ich verstehen. Mir fällt es jetzt auch ein bisschen schwer, da so chronologisch durchzugehen, weil es einfach so viele Gedankensätze ineinander sind. Also manchmal ist sie ja schon dann im Erwachsenenalter, manchmal ist sie dann noch Teenager oder erzählt dann halt was aus ihrer frühesten Kindheit. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir widmen uns dem roten Faden, der alles durchzieht, und zwar Fatima an sich. Es ist ja eine Kunstfigur, ein Pseudonym. War ich das beim Lesen bewusst?
Ja, weil das E-Book, das wir haben, das fängt ja schon damit an, dass vorne noch so die Autobiografie der Autorin steht und da ist ihr Name schon drin.
Echt? Und, ich überspringe sowas immer.
Nee, deswegen dachte ich mir schon so, ich habe den ersten Satz gelesen und dachte dann so, warte mal, einmal kurz zurück, bin nach oben gegangen, habe dann auch natürlich im Verlauf des Buches gemerkt, dass es da ziemlich viele Ähnlichkeiten gibt und dachte dann auch im ersten Moment, das ist jetzt wirklich rein autobiografisch geschrieben, weil so die Vorbilder der Autorin ja auch so Schriftstellerinnen sind im Französischen, so wie Annie Ernaux, die super autobiografisch schreiben. Aber dann haben mir so ein paar Sachen ja nicht gepasst. Aber am Anfang, das war mir schon klar, aber ich glaube, da hat mich das Buch auch einfach selbst gespoilert.
Ich habe es nicht gewusst. Ich habe die gleiche Ausgabe, ich habe es anscheinend einfach nicht. Also ich skippe sowas auch. Ich war so, okay, jetzt komm hier, straight to the point. Ich kann hier diesen ganzen das Vorgeplänkel bräuchte ich nicht. So schön direkt zum ersten Kapitel vorgeskippt oder zur ersten inhaltlichen Seite. Was anscheinend ein Fehler war, weil ich habe es noch nicht gecheckt. Also ich habe nicht gecheckt, dass es autobiografisch oder eben autofiktional, so self-insert-mäßig, gar nicht geblickt. Wusste ich überhaupt nicht. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es halt, also die Stellen, wo du gerade meinst, das ist dir aufgefallen, dass okay, da geht halt die biografische Aspekt von dem Fiktionalen, das geht auseinander, also dass sie die Sachen nicht übereinstimmen und das offensichtlich nicht halt eine richtige Biografie sein kann, die habe ich nicht gereilt. Also ich habe das gelesen, war so, boah, krass.
Ich habe es aber auch nur gemerkt, weil ich dann irgendwann die Schriftstellerin gegoogelt habe im ganzen Leseprozess und mir dann eben aufgefallen ist, dass sie 1995 geboren wurde. Und im Buch ist die Protagonistin auch irgendwann älter als eine Person, die jetzt von 1995 geboren wäre. Also war es mir dann irgendwie klar, dass das nicht so ganz sein kann. Aber ansonsten hätte ich es auch nicht gemerkt, weil so biografiemäßig aus Algerien in Frankreich geboren, da sind ja super viele Ähnlichkeiten einmal. Und man weiß auch eigentlich gar nicht so viel über die Autorin selbst, hatte ich jetzt den Eindruck. Also wenn ich mal so ein bisschen herum gegoogelt habe, da gibt es natürlich jetzt mit ihr als Autorin viele Interviews, aber sie ist halt ein Pseudonym und das ist ja auch schön so. Aber da ist halt jetzt nicht so viel, was man abgleichen könnte.
Wie alt sind Menschen, die 1995 geboren sind?
27.
27, ja, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, da muss ich kurz rechnen. Ja, I don't know, also es wäre mir halt nicht aufgefallen, die Tatsache, dass die Person irgendwann über 30 ist in dem Buch, dass das nicht damit übereinstimmt, dass die Autorin 27 ist. Sag ich ganz ehrlich, da war ich nicht aufmerksam genug, als dass ich das gereiht hätte. Aber dann ist ja so ein bisschen die Frage, hat diese Zukunftsvision dieses Charakters, hat das eine persönliche, also beinhaltet das eine persönliche Vorstellung von der eigenen Zukunft der Autorin?
Oh, schwer zu sagen. Ich hatte halt so das Gefühl, dass sie einfach diese Kunstfigur selber annimmt und sagt, ich bin jetzt 32 und das ist immer noch meine persönliche Sichtweise. Und da setzte dann komplett die Verwirrung ein, weil sie tritt als Fatima Das auf, sie gibt Interviews als Fatima und nimmt diese Rolle einfach so an, aber sagt, nee, ich bin jemand anders und in ihrem sozusagen echten Leben als echte Person, in Anführungszeichen, da ist sie halt noch nicht geoutet, geht aber so recht offen in Interviews mit ihrer Queerness zum Beispiel um. Und ja, also da merkt man auch einfach wieder diese Widersprüche bei sich.
Ich stelle es mir mega stressig vor.
Voll, ja, auf jeden
also,
Fall.
Also die Vorstellung, ein Buch zu schreiben und in dem Buch ein Pseudonym anzunehmen, und dann zu balancieren zu müssen, im Alltag man selber zu sein, aber auch als dieses Pseudonym aufzutreten, beziehungsweise irgendwie Interviews zu geben und das nicht zu verwechseln. Also wie stressig muss es sein, da hinzugehen und zu sagen, so, okay, ich nehme jetzt diese eine Rolle an, darf aber nichts von mir selber preisgeben, weil man irgendwie das eigene, so die eigene Identität halt auch bewahren will?
Ja, ist ja halt die Frage, so wo man die Grenze zieht, denn wenn sie wirklich nur als sie pseudonym auftritt in der Öffentlichkeit als Autorin und dann auch so Interviews gibt, ob es dann überhaupt wichtig ist, wie die Person dahinter ist oder ob man das überhaupt so abgleichen kann, weil sie in dem Moment natürlich auch die Kunstfigur verkörpert.
Ja, aber
ich finde es super verwirrend auch, so ein bisschen, ja.
Das ist ja so dieser Druck, dass du das halt, dass diese Grenzen halt klar gezogen sein müssen und dass es halt nicht passieren darf, dass sich das verschiebt. Also das ist, glaube ich, der größte Druck, der da ausgeübt wird, dass es halt diese Trennung so klar ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich in Situationen bin, wo ich unter Druck stehe, fange ich manchmal einfach an zu talken. Also bin ich so, ich rede eine halbe Stunde, merke am Ende so, boah, fuck, ich habe mir selber gerade überhaupt nicht zugehört, was habe ich gerade irgendwie preisgegeben. Und stell dir vor, du bist in so einer Situation, aber halt vor Menschen, die auf gar keinen Fall irgendwie, wo du auf gar keinen Fall möchtest, dass die wissen, wer du wirklich bist.
Ist wie so ein Schutzschild so ein bisschen, ne?
Ja, voll.
Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil normalerweise sind für mich Pseudonyme gerade so in der Literatur immer mit, keine Ahnung, so Frauen, die früher unter Männernamen geschrieben haben oder jetzt, es gab ja auch dieses eine Kollektiv, glaube ich, oder zwei Männer, die, glaube ich, einen Literaturpreis für Frauen mal gewonnen haben mit einem weiblichen Pseudonym. Und da finde ich das eigentlich, also es ist an sich so super interessant, weil das halt einfach, also es ist ja einfach da, es ist ja echt eine gängige Sache in der Literatur, so ein Pseudonym zu haben, aber das dann halt wirklich so zu dieser Kunstfigur zu machen, die halt auch noch im Buch auftritt und die irgendwie so, die man selbst auch noch verkörpert, dass nicht einfach nur so ein Name auf dem Blatt Papier ist oder dann auf dem Bucheinband oder so. Das finde ich ist super faszinierend.
Ja, voll.
Die jüngste Tochter ist ja das erste Buch von Fatima und dazu gibt es eine schöne Frage vom Buchclub.
Wie bewertet man einen Debütroman?
Oh, kurz und knapp.
Kurz und knapp. Ja, das erste Buch einer Autorin finde ich schwierig, weil ich finde, ein Schreibprozess ist etwas, was sich entwickeln muss. Und ob man, ja, Also ich weiß nicht, eigentlich müsste man so den Debütroman und gleich schon irgendwie so das zweite Buch parallel oder gleich danach lesen, um überhaupt den ersten irgendwie so einstufen zu können von der Schreibleistung her. Weil entweder wird dann der zweite so einfach noch so sehr viel besser und man denkt sich so, oh, das ist das erste, das Debütroman ist so ein richtig kleiner Schatz, der sich jetzt gerade so entwickelt. Oder der zweite geht halt total in die Hose und denkt man sich so, okay, das ist so ein One-Hit-Wonder.
Ja, ich weiß nicht genau. Also ich sehe den Punkt, aber bewertet ihr Debütromane inhaltlich? Also wenn ihr jetzt eine Rezension geben müsstet, würdet ihr das anders bewerten als einen, keine Ahnung, den Roman, den wir jetzt in der letzten Folge besprochen haben, Die Verlorenen?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man das sieht, ob man das ist so wie Kunst und KünstlerInnen, ob man das trennen kann oder trennen mag. Und ich glaube, also klar, so Debütroman hat schon, da schwingt immer was mit. So, es muss so ein, entweder ist es ein Knall, mit dem man so rausgeht, also es ist irgendwie was richtig Gutes, was Wichtiges oder was Großes für einen selbst, oder es ist halt einfach wirklich so das erste, der erste Fuß in diesem ganzen neuen Gewässer. Aber also weil es ja nichts gibt, woran man es vergleichen kann, würde ich es auch nicht darüber definieren oder so, weil es gibt ja faktisch einfach nichts, was man dem entgegensetzen kann. Außer Debütromane von anderen AutorInnen oder so.
Ja, ich finde das super schwierig. Ich würde, glaube ich, total versuchen, mich irgendwie davon zu distanzieren, von der Vorstellung, dass es halt ein erstes Werk ist, so, sondern halt wie jedes andere Buch auch halt die Wirkung auf mich zum Beispiel viel mehr in die Bewertung einfließen lassen, als die Tatsache, dass es ein Debütroman ist. Weil, wie halt schon gesagt, womit sollen wir das vergleichen? Soll ich jetzt warten, bis das nächste Buch von der rauskommt, damit ich dann daraus schließen kann, ob ich das erste Buch gut finde oder nicht? Keine Ahnung. Ich finde, es hat was sehr Einzigartiges und das kann man so werten, wie man möchte. Also ich glaube, das kann auch verwirrend sein, wenn das halt irgendwas ist, was du halt nicht einordnen kannst. Aber ich finde es immer wieder cool zu sehen, wie neue AutorInnen quasi diese Welt betreten, die Welt der Literatur und diese Veröffentlichung quasi da ihren Lauf nehmen. Also ich finde es, wenn ich es bewerten müsste, würde ich es tatsächlich versuchen, unabhängig davon zu bewerten, dass es ein Debütroman ist, weil man das einfach nicht einordnen kann. Und sollte da mal ein zweiter Teil kommen oder irgendwie noch mal ein neues Buch von der, dann kommen wir hier nochmal drauf zurück und dann können wir es nochmal vergleichen oder so.
Aber ich finde es als erster, also so als Debütroman an sich jetzt, dieses Buch hier, ist eigentlich ziemlich gut gewählt, weil wenn sie diese Kunstfigur und dieses Pseudonym herausbringt und dann gleichzeitig noch ein autofiktionales Buch darüber, dann lernt man sie sofort kennen. Also die Kunstfigur jetzt in diesem Fall halt Fatima. Und also ich finde dafür, dass es ihr erstes Buch ist, gibt sie richtig viel in diesem Buch, richtig viel Preis, richtig viel Informationen. So man lernt irgendwie alles so ein bisschen kennen. Es ist wie so einmal ein bisschen warm machen. Und falls in dem nächsten Buch jetzt wieder Fatima vorkommen sollte, dann hat man jetzt ja schon so ein bisschen sie kennengelernt.
Ja, finde ich auch. Also Fatima kennen wir jetzt gut, würde ich sagen. Ja, also die Thematik an sich, es geht ja, das wird ja eben in dem nett eingesprochenen Beitrag schon einmal erzählt, es geht halt um eine Person, die Muslimin ist, aber eben auch homosexuell. Und diese Kontraste wirken sich extrem auf ihr Leben aus. Und ich fand interessant, also Religion und Homosexualität oder Religion und Sexualität insgesamt sind als Konzept nicht neu und auch der Kontrast dazwischen sind für mich jetzt irgendwie in der Literatur nicht neuartig. Was ich extrem spannend fand, war, dass dieser ehrliche Glaube, also dieser ernst gemeinte Versuch, wirklich religiös zu sein und der Kontrast dadurch entsteht. Also man kann in religiösen Strukturen aufwachsen und aus sozialem Zwang oder Druck oder was auch immer heraus religiöse Akte vollziehen und irgendwie religiösen, keine Ahnung, Strukturen folgen. Und der Kontrast dazu ist hier ja, dass sie quasi, das fand ich mal, unabhängig von ihrer Familie, extrem darauf bedacht ist, quasi ihren Glauben zu leben und auch dem Glauben immer näher zu kommen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Also, dass es quasi, dass sie selber bewusst ist, dass da diese Dichotomie besteht und dass sie das eigentlich nicht vereinen lässt, aber dass sie es trotzdem irgendwie immer versucht und dass sie quasi sich selber damit auch voll die Bürde irgendwie auferlegt, weil sie könnte ja auch einmal sagen, ich wende mich von meinem Glauben ab und kann dann als homosexuelle Frau einfach leben. Aber der Glaube ist so ehrlich und der Glaube ist so tief verwurzelt in ihr, dass sie das quasi über das ganze Buch hinweg total zwanghaft versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Das ist wie so zwei Magnete, die sie so versucht so zusammenzudrücken, die sich aber die ganze Zeit wieder abstoßen und das zerbricht sie auch voll. Also das scheint ja auch irgendwie in ihrem Leben total das Chaos auszulösen. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
Ich muss sagen, für mich war das sehr viel, also du sagst, sie versucht, ihre Religion da so mit in Einklang zu finden, und also für mich hat sie das irgendwie geschafft, weil ich finde, normalerweise, wenn man so diese Situation hat, traditionelle Familie, sie ist in Frankreich geboren, als einzige in der Familie, also so die einzige, die da auch geboren ist, wo sie jetzt aufwächst. Die Familie kommt aus Algerien, sind alle, glauben an den Islam. Und normalerweise hätte ich erwartet, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst sich in ihrer Sexualität so ein bisschen erkennt, dass sie dann anfängt, sich vom Islam abzuwenden, anstatt im Islam oder mit ihr zusammen das versuchen zu vereinbaren. Und das, finde ich, ist das Schöne an ihr als Figur, dass sie das eben nicht abstößt, sondern dass sie es in meinen Augen trotzdem schafft, einfach, also Muslima zu sein und es zu glauben, weil sie auch, also sie führt die Praktiken aus, und auch wenn sie sich damit auseinandersetzt, argumentiert sie auch in ihrem Kopf immer so ein bisschen dagegen, um zu sagen, hier ist es nicht ganz genau gesagt im Koran, dass Homosexualität was Schlechtes ist oder so. Und ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass es sie wirklich innerlich zerreißt, sondern ich hatte eher manchmal auch das Gefühl, dass sie daraus einfach Kraft zieht. Dass sie, obwohl so die ganze Außenwelt und ihre Familie, das Umfeld, der Imam, mit dem sie spricht, oder die Personen, die sie da zu Rate zieht mit muslimischem Hintergrund, dass die ihr teilweise einfach signalisieren, so, es kannst es nicht vereinbaren, es ist falsch, homosexuell zu sein, aber für sie geht es halt trotzdem.
Also du findest, dass sie das eher bestärkt in dem, was sie tut, oder in dem, wie sie sich selbst wahrnimmt?
Ich glaube, dass sie es schafft, beides zu vereinen, und dass sie ihre Stärke aus dem Glauben zieht. Aber ich glaube, also so ein, natürlich ist es schwierig, das zu vereinbaren, wenn man das irgendwie so vor der ganzen Welt verstecken muss, homosexuell zu sein. So, sie ist ja auch nicht geoutet gegenüber ihrer Familie und so. Aber es gab halt wirklich Stellen im Buch, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so, sie ist jetzt einfach hier und sie liebt ihren Gott. Und da ist es egal, was ihr irgendjemand sagt, wenn sie das für sich selbst ausmacht.
Ja, voll, das habe ich auch so wahrgenommen. Also diese ehrliche Glaube, und diese eine Szene fand ich total beschreibend, wo sie dann irgendwie weinend beim Gebet sitzt und merkt, dass sie halt total erfüllt ist von dem. Und ich bin Atheistin, ich kann damit überhaupt nicht relaten. So, ich weiß nicht, wie sie das anfühlt, aber ich fand es total bewegend. Also ich fand die Vorstellung irgendwie krass, dass es so diese eine Macht gibt, die halt irgendwie die Frau so erfüllt, dass sie quasi das Gefühl hat, sich dem hingeben zu können und einfach für eine kurze Zeit so, sie gelobt sich irgendwie dem anzupassen. Aber sie sagt ja auch gleichzeitig, ich gelobe halt nicht mehr homosexuell zu sein. Und sie sagt, ich werde das nicht mehr tun, obwohl sie weiß, dass sie es weiterhin tun wird. Und das ist, also an dieser Stelle ist das, glaube ich, der springende Punkt, dass sie quasi auf der einen Seite total hingebungsvoll ihrem Glauben verschrieben ist und total fest auch an die Wahrheit oder den Wahrheitsgehalt dieser Religion glaubt und trotzdem halt ihre eigene Identität versucht anzuerkennen und eben in quasi kontrastreicheren, also eine kontrastreichere Beziehung als, oder Beziehungen, als die sie führt, könntest du ja nicht führen zu dem, was halt quasi im Koran irgendwie erwartet wird. Also eine polygame, lesbische Beziehung oder Beziehungen in dem Fall. Ich glaube, das ist relativ weit weg von der Forschung, die irgendwie im Koran vermittelt wird.
Plus und der ganze Transgender-Aspekt, also dass sie halt nicht der Form von weiblich gelesenen Frauen entspricht manchmal in ihrer Handlung.
Ja, genau. Also das ist ja auch noch, also Identität so weitreichend von dem entfernt, was sie quasi ja vermittelt wird in diesem Buch, was sie ja immer wieder, also der Koran ist ja immer wieder was sie total oft begleitet, wo sie sich immer wieder rein versetzt und wo sie immer wieder rezitiert und solche Sachen. Und ich finde, der springende Punkt in dem Ganzen ist, dass ihr halt die ganze Zeit gesagt wird, das ist halt gegen die Religion, die dich so viel ausmacht, die so einen großen Teil von dir ausmacht, wo du dich so krass mit identifizierst, bist du aber, deine Identität und deine Sexualität widerspricht dem und ist verboten. Also der Kontrast ist so krass, dass es ja eigentlich, also ich finde es eben nicht vereinbar und sie versucht es trotzdem. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass sie nicht einfach irgendwann sagt so, boah, fuck it, irgendwie, keine Ahnung, ich lasse es sein. So. Also ich finde es irgendwie, ja, mich hat es irgendwie sehr bewegt, wie man vielleicht daran merkt, dass ich gerade eine halbe Stunde lang durchgeredet habe, ohne Luft zu holen. Möchtest du auch noch was dazu sagen?
Ja, ich sehe das nämlich ein bisschen anders als die beiden. Ich hatte so das Gefühl, dass sie nicht so ganz damit klarkommt, dass sie queer und halt diesen starken Glauben hat. Also auf jeden Fall, ja, der Glaube zu ihrem Gott bestärkt sie, weil sie von ihrem Vater nicht so wirklich Liebe bekommen hat. und dass sie eine sehr, sehr starke Bindung zu Gott hat und auch als sie je erwachsener sie wird, auch zu ihrer Religion. Weil sie schildert erst so in der Kindheit so, ja, beten war voll langweilig und so, und irgendwann mit 16, 17, 18 fängt sie dann halt wirklich an, die Waschungen zu machen und mehrmals täglich auch zu beten und das dann auch wirklich durchzieht. Aber dass sie das halt nicht so wirklich mit ihrem Liebesleben vereinbaren kann. Sie versucht es immer wieder. Aber es wird ja auch geschildert, dass sie zum Beispiel mit ihrer großen Liebe Nina einfach nicht zurechtkommt, weil ihr gesagt wird von ihr, du bist total distanziert. Also wir haben zwar Sex, aber wir haben keinen Sex aus Liebe, sondern halt, weil du dieses Bedürfnis hast, das zu tun, weil du einfach das nicht an dein Herz heranlässt. Also für mich war das überhaupt noch nicht aufgearbeitet aus meiner Sicht.
Ja, genau. Also dem würde ich auch also großen Teil zustimmen. Also ich glaube nicht, dass das Problem gelöst ist. Was ich meinte, war einfach nur, dass sie ja trotzdem irgendwie das ganze Buch über den Weg das versucht. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also dass sie, ich stimme dir zu, dass sie auf jeden Fall nicht, sie ist noch nicht am Ziel, gibt es noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Aber es ist ja auch so, dann geht sie halt zu den Personen und traut sich nicht mehr, also diesen zum Imam oder zu Leuten, wo sie irgendwie religiöse Leitung erhofft oder so. Und dann kann sie sich nicht mehr eingestehen, dass sie die Person ist, die da Hilfe braucht, sondern sie spricht immer von der Freundin.
Wobei natürlich auch, also ich meine, der Verlust oder das Verlustrisiko ist ja unheimlich groß, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn sie mit ihrer Mutter redet oder das halt irgendwie am Ende zurück zu ihrer Familie kommt, die ja auch einfach gegen ihre sexuelle Ausrichtung ist oder das zumindest halt nicht vereinbaren kann, so, dann finde ich es voll nachvollziehbar, dass sie dann immer diese Freundin erfindet und dann über die Freundin erzählt, die homosexuell ist oder die homosexuelle Gedanken hat oder so. Aber ich finde es super bezeichnend, also für mich war es einfach super krasses zu lesen, dass sie selbst die ganze Zeit sagt, so, ich kann nicht lieben, ich bin nicht fähig zu lieben oder ich bin auch nicht polygam, ich bin eigentlich gar nichts, das sagt sie an einer Stelle, so, ich dachte dann zuerst, ist es Asexualität? Keine Ahnung, aber sie schafft es dann in ihrem, also so, sie schafft nicht die Frauen zu lieben in ihrem Leben, aber sie schafft es ihren Gott zu lieben und da hat sie so gar nicht so diese selben Gedanken, die sie irgendwie bei ihrer Sexualität hat, so diese Zweifel, ob sie jetzt die Frauen liebt oder ob sie die nicht liebt, sondern in ihrer Religion ist es einfach klar für sie. Obwohl es ja eigentlich auch ein Konflikt sein sollte irgendwie, also ich würde zumindest erwarten, dass es dann irgendwie auch vielleicht so ein Liebeskonflikt ist, so nach dem Motto, bin ich vielleicht überhaupt gut in dieser Religion oder bin ich es wert zu lieben, aber sie bekennt es halt einfach und nimmt es auf ihre Art und Weise an und diesen Kontrast fand ich richtig, richtig schön, um ehrlich zu sein, weil das irgendwie so, also das wird das Bestärkende für mich in dieser Beziehung zwischen Sexualität und Religion.
Obwohl ich glaube, dass sie an manchen Stellen auch gar nicht so krass überzeugt von ihrer Wertigkeit in der Religion ist. Also dass sie sagt, also dieser wiederkehrende Abschnitt, dieser wiederkehrende kleine einleitende Spruch, also ich bin Fatima, ich bin, und dann beschreibt sie sich halt, oder eine von
diese
den Facetten.
Eingangsformel. Ne?
Genau, also immer wenn ein neuer Abschnitt kommt, wird halt immer das Gleiche wiederholt. So, und da ist auch an manchen Stellen, dass sie sagt, so, ich trage einen Namen, der ist ehrenwert und ich darf ihn nicht beschmutzen und trotzdem habe ich ihn beschmutzt. Oder ich bin Muslimin, aber ich bin keine gute Muslimin. Und so, also das scheint ja schon irgendwie so verankert zu sein, dass sie in ihrem Glauben insofern gefestigt ist, dass sie den halt verfolgt und dass sie dem auch irgendwie offen ihr Herz quasi schenken kann oder wie auch immer man das sagen möchte. Aber dass sie trotzdem auch immer glaubt, dass sie halt dadurch, dass sie homosexuell ist, sowas Falsches macht, dass sie eigentlich keine vollwertige Muslimin sein kann oder dass sie da irgendwie abgewertet wird oder keine Ahnung. Sie glaubt ja auch, dass sie in die Hölle kommt, nachdem sie einmal beim Flaschendrehen das erste Mal in ihrem Leben ein Mädchen küsst. Also keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht so richtig einordnen, aber ich glaube schon, dass da sehr viel Unabgeschlossenes ist und so Identität halt so krass auf einmal an Stabilität verliert, wenn du in keinem Aspekt deines Lebens irgendwie wirklich weißt, was du gerade empfindest. Also wenn du so viele Emotionen auf einmal hast, dass du in deiner Identität total variabel wirst auf einmal.
An dieser Stelle möchte ich noch eine Frage vom Buchclub abspielen.
Inwieweit sollte Religion unsere persönlichen Entscheidungen im Leben beeinflussen können?
Weil ich habe mir zwischendurch während des Lesens gedacht, würde es ihr besser gehen, wenn sie sich in gewissen Bereichen von ihrer Religion distanzieren würde? Also wenn sie so sagt, weiß nicht, diese Frau liebe ich total, ich lass mir mehr Platz in der Strenge der Religion, dass sie dann glücklicher werden würde.
Ja, vermutlich. Also, hier spricht auch wieder die Atheistin. Keine Ahnung, ich weiß nämlich, also ich kann nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn du so krass geleitet bist von religiösen Motiven. Aber ich kann mir vorstellen, dass jedes dass es auf jeden Fall leichter fallen würde, ein Leben zu führen, was mehr Stabilität hat, wenn diese Dichotome quasi wegfallen würden, wenn diese Kontraste sich ein bisschen lösen würden. Und ich glaube, Religion ist halt ein total wertgeladenes Konzept und das ist ein total bestimmendes Konzept in Entscheidungen, ob ich sprechen kann? Apparently not. In der Entscheidungsfindung ist Religion halt ein total leitendes Konzept und irgendwie dieses Prinzip davon. Das ist ja die ganze Idee, also dass Religion halt so viele Werte vorgibt, dass es irgendwie dazu führt, dass man bestimmte Entscheidungen trifft. Und das ist auch unabhängig von der Religion, der man irgendwie nachgeht und an die man glaubt. Und trotzdem hat man ja auch irgendwie meiner Meinung nach ein Recht darauf, oder sollte man ein Recht darauf haben, unabhängig von diesen Werten, die einem vorgegeben werden, Entscheidungen treffen zu können. Was wahrscheinlich dann schwerfällt, wenn man halt wirklich einfach fest daran glaubt, dass es das Richtige ist, was man da glaubt. Also wenn man fest an die Religion glaubt, die man verfolgt, dann kommt es einem wahrscheinlich so vor, als würde man diese Entscheidungen autonom treffen. Aber jetzt zitiere ich Marx. So ein bisschen das Opium des Volkes. So, dass einem quasi die Entscheidungen abgenommen werden. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu kritisch wird, wenn ich das jetzt noch verfolge.
Ich frage mich, ob man sich diese Frage überhaupt stellen kann, weil, also so mir persönlich fällt es voll schwer, über einen fiktionalen Charakter zu reden, dessen fiktionale Änderungen in anderen fiktionalen Zukunftsvisionen resultieren könnten. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass sie es nicht tut, weil ich finde es schön, dass sie diesen Konflikt bis zum Ende austrägt und dass der auch nicht irgendwie gelöst wird. Weil das wäre mir, also so beide Versionen, entweder, dass sie jetzt irgendwie sagt, so schau, ich kündige meine ganzen Beziehungen und wende mich jetzt dem Glauben zu und versuche irgendwie mich zu reinigen von meiner Homosexualität, fände ich ehrlich gesagt nicht so schön als Ende und genauso wenig fände ich es aber auch schön, wenn sie sagen würde, so tschüss, Familie und kultureller Hintergrund, Glaube, so, was ja auch bei ihr in der Familie einfach ziemlich viel mitschwingt. Und dann einfach sagt, so, ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammen und lege das alles irgendwie ab, weil das hätte ich auch irgendwie nicht authentisch gefunden. Also ich meine, wenn man halt wirklich, kann es auch nicht sagen, so, komme jetzt auch nicht aus der super religiösen Familie, aber wenn man vielleicht damit halt wirklich aufwächst, so, dann ist das halt einfach ein Teil von einem. Da will ich gar nicht drüber nachdenken, wie es wäre, wenn man das einfach so abschneidet.
Aber wenn man so als Outcome einfach diese Zerrissenheit immer hat, du musst dich die ganze Zeit mit deinem Glauben stellen. Und ich bin jetzt auch nicht in der Queerness-Bubble oder in der muslimischen Bubble drinne. Aber findet ihr, das Buch ist trotzdem ein Vorbild für queere, muslimische Männer, Menschen?
Männer sind auch nur Menschen.
Für queere Personen, ob das ein Vorbild ist? Also für mich hätte Vorbildfunktion einen viel lösenderen, lösungsorientierteren Dude, ob ich heute reden kann, das ist wirklich schlimm, einen lösungsorientierteren Charakter. Also wenn es eine Vorbildfunktion in dem Sinne wäre, würde es die Optionen quasi abwägen und eine Lösung präsentieren, was aber ja nicht tut. Also ich weiß nicht, ob Vorbild da für mich das ausschlaggebende Konzept ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Erzählung, die vielleicht vermitteln kann, dass man eben nicht allein ist damit. Weil ich glaube, dass man, wenn halt niemand sich traut, darüber zu sprechen, dass Einsamkeit ein ganz großes Thema spielen kann oder ganz großes Thema sein kann und halt ein Buch zu lesen von jemandem, der ganz offen sagt, so, ich empfinde das auch so oder ich habe auch diese Problematiken in meinem Leben und diese Spaltungen irgendwie. Also vielleicht finde ich Vorbild nicht das richtige Wort, aber ich glaube, dass es Einsamkeit entgegenwirken kann und der Vorstellung, dass man halt alleine ist.
Voll. Ich finde, es ist auch einfach schön für die Sichtbarkeit, dass es in der Literatur diese Form von Thematik gibt und dass es jetzt nicht irgendwie immer dasselbe ist. Ich finde es auch deswegen so erfrischend, weil das halt auch in dieser neuen Art des Schreibstils, naja, neu kann man drüber diskutieren, aber in dieser besonderen Art des Schreibstils geschrieben ist, weil das irgendwie diese Thematik, die jetzt auch an sich nicht, also klar, so Queerness und Religion, aber so dieses Autofiktionale, den Aspekt und alles zusammen, finde ich, ist ein gutes Buch, auch einfach an sich für die Sichtbarkeit der Thematik, finde ich das super schön. Aber so, ja, ich glaube, Vorbild impliziert ja eigentlich, dass es halt irgendwas sein sollte, wonach man sich richten könnte. Und ich glaube, den Aspekt, dass sie sich selbst irgendwie treu bleibt und sich mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzt, nicht davon wegläuft und versucht irgendwie für sich Frieden zu finden, weil ich habe schon den Eindruck, dass das so ihre Mission ist im Laufe des Buches. Das finde ich ist schön, aber mir fehlt da auch irgendwie, also ich weiß aber auch nicht, ob ein Buch, das jetzt eine Lösung präsentieren könnte, wie auch immer die aussieht, ob das dann Vorbildcharakter hätte oder nicht. Ich glaube, da geht es mir eher, also mir geht's, ich finde den Aspekt dieser Sichtbarkeit einfach da super schön.
Ja, also ich wollte, also vor allem den Abschnitt, den du gesagt hast mit dem Vorbildfunktion impliziert, dass man sich danach richten kann. Genau das hat es halt hier nicht in dem Sinne, dass es halt dir nicht sagt, was das hier, das und das sind die Schritte und dann findest du ein...
Anleitung zur Vereinigung von Sexualität und Religion.
Genau, so das ist es halt nicht. Aber zum Beispiel, was ich krass finde, ist, wie der Umgang mit den Problemen ist ja schon ein bisschen vorbildhaft in dem Konzept, dass sie zum Beispiel zur Therapie geht, obwohl ihre ganze Family dagegen ist. Oder die Family das grundsätzlich irgendwie nicht unterstützt. Das ist zum Beispiel, finde ich, also sehr vorbildlich, zu sagen, okay, ich erkenne meine eigenen Struggles an und suche mir jetzt Hilfe, auch wenn das für sie kein leichter Step ist. Das ist zum Beispiel, finde ich, vorbildlich.
Wobei ich den Eindruck habe, dass sie sich gerade in dieser Zeit selbst ziemlich hart in die Mangel nimmt, weil, also ich habe das Gefühl, in diesem Abschnitt, wo es um die Therapie ging, ist auch die Anzahl der Adjektive, mit denen sie sich selbst beschrieben hat, wie ich bin verrückt oder verhaltensgestört oder sowas, waren plötzlich sehr viel mehr da, als ich dann später den Eindruck hatte, wo sie erwachsen war. Wobei ich sagen muss, dass ich, also dieser ganze Aufbau des Buches ist dadurch, dass es immer so Fragmente sind, wo man in ihr Leben blicken kann, dann ist sie auf einer Seite 17 und auf der anderen Seite plötzlich 29, finde ich, macht es sehr schwer, da irgendwie so die Entwicklung als Person herauszufinden, sondern es ist mehr so wie eine Masse an Eindrücken, die am Ende auf eine Figur zusammenkommt und nicht so eine lineare Entwicklung, wo man sagen kann, hier, so da war sie irgendwie in der Therapie und dann hat sie sich hier ein bisschen selbst gefunden und dann wurde es hier besser. Sondern, also vielleicht könnte man das machen, wenn man das linear aneinander reiht, aber das Buch präsentiert das einem ja immer so häppchenweise. Mhm.
Ja, voll. Aber ja, der Umgang mit der Therapie an sich ist, glaube ich, nicht der leichteste für sie. Also es scheint ja auch so, als hätte sie so ein bisschen, sie hat das Gefühl, ihre Therapeutin spielt so Mindgames mit ihr und so. Ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass es irgendwie unbedingt irgendwie realitätsgetreu ist. Ich glaube nicht, dass viele TherapeutInnen ihre PatientInnen irgendwie so austricksen. Aber es scheint eher so vorzukommen. Und das ist auf jeden Fall, also offensichtlich ist der Umgang mit der Therapie irgendwie auch vorbelastet oder sie vertraut dem ganzen Konzept nicht so richtig. Und das, dem stimme ich voll zu, aber ich glaube, dass sie, alleine die Tatsache, dass sie sagt, okay, meine Familie weiß nicht, dass ich hier bin und ich suche trotzdem Hilfe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das alleine nicht regeln kann, ist, glaube ich, so das Vorbildhafteste in dem Roman, was ich quasi, wenn, dann anderen Menschen irgendwie vermitteln wollen würde. Nicht ich, vielleicht Mann, also generalisierend.
Ja, was ich auch als Vorbild sehe, ist einfach so ihr feministischer Gedanke jedes Mal. Zum Beispiel, wenn sie so schildert, wie ihre Mutter damals oder jetzt immer noch in der Küche steht und will alle bekochen und es ist so ihr Reich und sie möchte das halt, dass jeder irgendwie so das perfekte Essen hat und macht so Ketchup-Männchen auf die Nudeln von den Kindern.
Das war richtig süß.
Das war richtig süß, ja. Aber dass sie dann trotzdem immer diesen Hintergedanken hat, so ja, jetzt hat meine Mutter irgendwie alles für mich gemacht, jetzt kann ich das gar nicht und sie lässt sich auch nicht helfen und ich muss ihr das zwar anbieten, aber sonst ist sie sauer auf mich, aber ich darf ihr nicht helfen, weil das ist so die Mutterrolle und so. Oder auch, wie sie dann beschreibt, dass sie, wenn sie in den Straßenbahnen fährt, ist sie immer so ganz darauf bedacht ist, dass Frauen und Schwangere zum Beispiel immer alle einen Sitzplatz haben und dass es denen gut geht. Also ich mochte einfach diesen feministisch stärkenden Gedanken von ihr sehr, sehr gerne.
Voll, obwohl man auch gleichzeitig sagen muss, dass das auch daraus sich auswirkt, dass sie halt sagt, ja nee, alte Männer müssen halt stehen. Und das fand ich halt ein bisschen hart. Also ich kann voll verstehen, dass man sagt, yo, ich habe als Feministin irgendwie, ist es mir wichtig, dass ich anderen Frauen den Support schenke, den ich gerne auch erfahren möchte oder wie auch immer. Finde ich mega cool, sehe ich auch so, aber ich stelle mir so vor, wie sie dann einfach so dem Oppi halt nicht den Platz frei macht, weil er halt ein Mann ist und das fand ich halt schon ein bisschen heavy. Also so, okay, alter Mann, bleib halt stehen, du bist männlich. Your problem, I guess. Das fand ich ein bisschen hart. Aber ja, der Feminismus ist strong in her.
Sie studiert ja auch Philosophie, also ich glaube, sie hat da schon, sie macht sich einfach sehr viele Gedanken, glaube ich, generell auch über dieses ganze religiöse, diesen Aspekt. Und ich finde, Vorbildfunktion hat auch einfach so der Fakt, dass sie ihren Weg geht irgendwie, weil sie hat ja auch jetzt nicht so den geradlinigsten Weg. Ich glaube, sie studiert zu einem Zeitpunkt, dann irgendwann ist sie mal arbeitslos zwischendurch oder so, meine ich gelesen zu haben. Da, also sie ist einfach so, ich habe das Gefühl, sie macht ihr Ding, so geht einfach ihr Leben und versucht irgendwie das Beste draus zu machen am Ende. Und das fand ich, war schon, also das ist auch ein bisschen vorbildhaft, einfach so generell.
Ja, so ein bisschen Freigeist und ein bisschen resilient ist sie auf jeden Fall, ne? Also, dass sie sich nicht zwingen lässt in irgendwelche Muster und dem Ganzen halt so standhält, auf jeden Fall.
Ein bisschen eine coole Socke, muss ich sagen.
Ja, voll.
Stimmt. Ja, also, ich fand sie schon, also ich konnte mir schon so manchmal, so wenn das so beschrieben wurde, wie sie so, keine Ahnung, in der Bahn sitzt oder sie raucht eine Zigarette, ne? Rauchen ist jetzt nicht so.
Rauchen ist nicht cool, Kinder. Don't do it.
Aber sagte Rosa.
Die gerade seit einer halben Stunde versucht, ihren Raucherhusten zu unterdrücken. Optimal.
War, also wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr das Buch so gesehen habt? Fandet ihr es gut, dass es so geschrieben war, wie es geschrieben wurde? Hat es euch gestört?
Mhm. Oh. Es war auf jeden Fall sehr erfrischend. Es hat auf jeden Fall... der Stift runtergefallen. Es hat auf jeden Fall das Schnelldurchlesen gefördert. Aber ich fand es teilweise auch sehr verwirrend, weil Nina ist ja eine sehr präsente Person in diesem Buch und auch für Fatima. Und die wurde, es wurde irgendwann mal so der Name gedroppt und dann ist es halt irgendwie so eine Beziehungspartnerin von ihr. Und dann wird danach erst beschrieben, was für einen wichtigen Stellenwert und was für eine gemeinsame Vergangenheit die beiden einfach hatten. Und mich hatte das dann auf einmal so verwirrt, weil ich so dachte so, hä, kam die jetzt nicht schon da gerade eben so vor? Und da war irgendwie schon das Verhältnis zwischen den beiden was ganz anderes. Also ich fand es an manchen Stellen nicht so ganz nachvollziehbar durch diese Aufstellung.
Ich kann mich dem anschließen. Also ich fand es an sich, ich habe es jetzt nicht negativ wahrgenommen im Sinne von, ich hätte gerne meinen normalen Blocksatz so wie immer. Das bleibt ja alles so, wie es ist. So, nee, das habe ich so auf jeden Fall nicht wahrgenommen. Aber ich habe auf jeden Fall mein Gehirn musste auf jeden Fall mehr arbeiten, um die Verbindungen zu ziehen. Also zum Beispiel, ich hatte von Anfang an das Gefühl, oder mir war von Anfang an relativ klar, dass sie auf irgendeine Art und Weise queer ist. Oder relativ schnell, auch schon bevor das überhaupt irgendwie thematisiert wurde. Oder irgendwie dezidiert thematisiert wurde. Aber die Nina wurde ja auch schon irgendwie erwähnt, bevor erwähnt wurde, dass die Fatima auf Frauen steht. Und da so diese Vermittlungen, ne, war ein bisschen verwoben. Aber dieses Aufgebrochene und dieses Nicht-Stringente passt für mich total zu dem Chaos im Kopf. Also die Schreibweise, dass es so total irgendwie chaotisch ist und man sich das so ein bisschen durchfuchsen muss, fand ich halt sehr passend, wenn die Thematik halt auch irgendwie darum geht, dass sie ja so persönlich und mental halt auch so ein bisschen Chaos hat, durch das sie irgendwie für selber versucht durchzusteigen. Also insgesamt habe ich es sehr positiv wahrgenommen.
Okay, also ich frage mich das nur, weil ich muss sagen, ich war am Anfang abgefuckt. Also ich habe die erste Seite gesehen und dachte mir, oh mein Gott, was ist das? Und habe dann angefangen zu lesen und ich war einfach von diesem parataktischen, wir machen noch drei leere Zeilen dazwischen und dann kommt der nächste Satz, der aus drei Wörtern besteht. So, das war am Anfang für mich super anstrengend zu lesen, weil in meinem Kopf kam nach jedem Punkt, es ging die ganze Zeit nur Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz hintereinander und dann immer so richtig kurz. Und mich hat das am Anfang gestört auf eine gewisse Art und Weise, weil mich das auch irgendwie so ein bisschen an eine so verlagslose Publikation erinnert hat, einfach vom Layout, so dieses, so wie die Seiten aussahen. Und erst mit der Zeit bin ich irgendwie damit warm geworden und habe dann auch erst im Nachhinein herausgefunden, weil ich konnte es ja natürlich auch nicht wissen, dass das halt so schon so Suren-ähnlich ist wie so im Koran, weil es halt auch diese Eingangsformel hat, die man normalerweise in einer Sure im Koran hat. So, das ist dann halt bei ihr das mit ihrem Namen und dann kommt danach die Sachen. Und dann fand ich das plötzlich richtig cool. Also ich fand es halt schon davor, war es irgendwann, wenn man sich einmal dran gewöhnt hatte, fand ich es angenehm. Es hat halt auch irgendwie manchmal so an Gedichte erinnert. Ich fand, es gab Stellen, da war das super schön. Auch die Wortwahl, wie das dann ausgewählt wurde in dieser Situation, wenn sie mit Menschen interagiert hat. Und es war so einfach so wie so Eindrücke, wirklich wie Gedanken im Kopf, wie du gerade gesagt hast, die einfach so zwischendurch kommen, wie so Schlaglichter oder so. Und da gab es andere Stellen, da dachte ich mir so, was möchtest du mir hier gerade sagen? Kannst du nicht einfach bitte ein Komma einfügen? Aber so im Großen und Ganzen hat sich da bei mir so voll viel verändert, weil ich dann irgendwann halt auch so diese Gedanken in mir schon fast gehört habe, weil sich das so richtig, das hat wie so, in meinem Kopf war es dann irgendwann wie so eine Echokammer, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich sehr schön.
Okay, haben wir noch irgendwas, was wir loswerden wollen oder wollen wir zum Resümee kommen?
Können gerne zum Resümee kommen.
Gute Seiten, schlechte Seiten.
Ja, wer fängt an?
Ach Gott, ich fange mal an, weil ich das Buch mitgebracht habe. Ich opfere mich auf. Ja, wie eigentlich hat Anna das schon gerade eben sehr schön gesagt. Also es ist ein sehr repetitives, sehr repetitives Buch mit sehr schönen Formulierungen teilweise. Wahrscheinlich ist auch wieder sehr viel durch die Übersetzung aus dem Französischen verloren gegangen, was natürlich sehr schade ist. Es hat mir ein Stück weit den muslimischen Glauben näher gebracht, was ich sehr interessant war, weil ihre Beschreibung, wie sie es macht, sehr nachvollziehbar sind für mich als Atheistin. Und diese Zerrissenheit, also auch wenn ich überhaupt nicht weder in der muslimischen Bubble noch in der algerischen Bubble in irgendeiner Form drin bin, hat das für mich sehr nachvollziehbar gemacht.
Okay, ich weiß nicht, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass ich das sehr kurzatmig fand, ich fand es sehr schnell zu lesen, ich fand es sehr eingängig, ich fand das irgendwie sehr bewegend. Ich habe viel empfunden dafür, dass ich das so schnell wirklich weggefatzt habe. So. Also es war wirklich ein sehr kurzer Read und ich habe dafür für diese kurze Zeit sehr viele Emotionen empfunden und ich hatte das Gefühl, ich kann mich irgendwie der Person Fatima irgendwie sehr verbunden fühlen oder ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte irgendwie sehr emotionalen Einblick in die Person. Das fand ich richtig schön. Ich fand auch schön, dass halt die Dichotomie nicht aufgebrochen wurde oder dass die Dichotomie nicht aufgelöst wurde und dass das irgendwie so stehen bleibt als nicht vereinbar und trotzdem beides positiv. Also sowohl Homosexualität als auch Religion haben in der Wahrnehmung von Fatima halt so eine positive Konnotation. Und trotzdem lassen sich nicht vereinbaren und das bleibt halt bestehen und das fand ich irgendwie sehr realistisch, glaube ich. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, würde ich sagen, war so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, da ist noch viel, was ich gerne wissen würde, wie zum Beispiel so die Beziehung zu dem Vater, die irgendwie sehr vorbelastet ist. Ob die sich nochmal verändert oder wie es dazu gekommen ist, dass sie das irgendwann so, also ich finde, die Trennung in Anführungsstrichen von ihrem Vater kam irgendwie für mich nicht so detailliert oder nicht so erklärt drüber, das heißt, da waren für mich noch so ein bisschen offen, was glaube ich auch dem verschuldet ist, dass es halt nicht stringent chronologisch geschrieben ist, wo ich so manche Stellen habe, wo so, da hätte ich gerne noch so ein bisschen mehr Input gehabt. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine positive Leseerfahrung.
Ich kann mich vielem anschließen, was ihr gesagt habt. Ich glaube, also ich bin Fan, also was mir auf jeden Fall gut passt. Jetzt habe ich auch schon Sprachschwierigkeiten hier. Was mir gefallen hat, waren das Layout der Seiten. Also wir haben ja gerade schon drüber geredet, der Schreibstil. Mir hat gefallen, dass es keine Auflösung des Konflikts gibt, sondern dass es am Ende einfach nicht dieses Happy End gibt, was man manchmal hat, sondern es gibt es eben nicht. Es gibt vielleicht auch gar kein Ende, man weiß es nicht. Und ich fand sie als Figur sehr vielseitig. Ich finde, sie hatte irgendwie sehr viele Seiten. Aber das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich anbringen würde, weil ich hatte das Gefühl, dass Themen aufgemacht werden, die einfach nicht geschlossen werden. Zum Beispiel dieses Ding mit dem Asthma. Ich hatte das Gefühl, dass Namen so sehr viel ihrer Jugend ein, aber dann irgendwann kam das gar nicht mehr vor. Und ich habe auch ehrlich gesagt irgendwann vergessen, dass sie unheilbar krank ist in einer gewissen Art und Weise, weil das einfach nicht mehr zur Sprache gebracht wurde und auch meinem Gefühl nach keine Relevanz mehr hatte. Und dann fand ich das irgendwann, also da haben mir einfach ein bisschen so authentische Einblicke gefehlt, die so eine Verbindung zu den ganzen einzelnen Situationen herstellen, weil es waren dann doch oft zwischendurch auch manchmal für mich sehr zufällige Einblicke in ihr Leben, die mir auch nicht wirklich viel als Leserin so zur Charakterentwicklung oder zur Persönlichkeit beigetragen haben. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Und ich glaube, dass man deswegen auch, also mir ging es zumindest so, dass ich halt auch einfach mit dem Buch warm werden musste. Und das wäre auch so ein kleiner Kritikpunkt. Aber im Großen und Ganzen definitiv positiv.
Also, uneingeschränkte Leseempfehlung von allen Seiten Podcast oder was?
Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Buch, wenn man sehr viel unterwegs ist, in einer lauten, wuscheligen Umgebung ist, weil das dann doch recht seicht und leicht zu lesen ist. Also, weiß nicht, ich finde viele Bücher, zum Beispiel Fantasy-Bücher, da musst du halt so reintauchen, da brauchst du irgendwie so ein bisschen Ruhe. Wenn es jetzt irgendwie so ein Roman ist, der sehr politisch ist oder so, dann musst du sehr viel drüber nachdenken. Und das war einfach so, Fatima nimmt einem halt einfach so mit in sein Leben und man guckt da so ein bisschen rein und dann ist es auch schnell wieder vorbei, weil das Buch halt zu kurz ist. Und dass man, wenn man in sehr viel rascheligen Umgebungen unterwegs ist zum Lesen, dass man das da sehr gut mal machen kann.
Ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, haben die Zuhörenden da draußen auf jeden Fall reichlich Zeit für diese 100 und irgendwas Seiten. Kommt noch an, welche Ausgabe ihr lest. Genau, also ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen.
Okay, beim nächsten Mal ist, glaube ich, Anna dran mit dem Buch, ne?
Yes.
Yes, okay. Und dann sind wir hoffentlich zu viert. Ich mal schauen, ob es zeitlich klappt. Könnt auf jeden Fall gespannt sein.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. Von.allen.seiten.podcast.